die Immobilie als Investment als solches, dass man sagt, das ist ein No-Brainer, das kaufe ich mir jetzt, irgendwie zockelt das vor sich hin, bringt mir meine Erträge und dann muss ich mir jetzt die nächsten 10 Jahre keine Gedanken drum machen. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen ein Auslaufmodell. Also das Investment Immobilie als solches ist als Asset komplett neu zu bewerten und das kommt auch bei den Privatinvestoren an.
Die Zinswende war ein Schock für den Immobilienmarkt. Der Vermögensverwalter Martin Hackler geht sogar so weit und sagt, das Investment in Immobilien muss neu bewertet werden. Warum er das so sieht, welche Rolle die Politik dabei spielt und welche Alternativen es gibt, das erfahrt ihr in meinem Interview mit ihm. Und damit willkommen bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Martin, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Clemens, grüß dich.
Der Immobilienmarkt kämpft ja noch immer mit den Folgen der Zinswende. Der Markt ist eingefroren und es gibt kaum Transaktionen. Was steckt dahinter?
Ja, du sagst eigentlich ist zu wenig los am Markt. Wir haben so wenig Transaktionen, dass wir nicht von einer echten Preisbildung sprechen können, die jetzt mal das aktuelle Marktniveau auch ja, spiegeln würde. Ich glaube, es macht ganz viel Sinn, wenn wir mal auf eine Studie zurückgreifen von Bulwiengesa. Das ist ein großes Beratungshaus für Immobilieninvestoren, gerade im professionellen Bereich. Und da sieht man jetzt sehr schön, dass wir wirklich einen Einbruch im Vergleich zum Jahr 2022 über alle Segmente von 50% haben und mehr. Und im Wohnsegment sind wir da auch bei 50%, in Berlin zum Teil, je nach Stadtteil, um 70% im Vergleich zum Vorjahr, was schon schwächer war als das gigantische Jahr 2021, wo wir Spitzenumsätze gerade auch im Wohnbereich noch verzeichnen konnten. Was steckt dahinter?
Und nur kurz, damit jeder das hier nachvollziehen kann, der Wohnbereich ist dieser dunkelgrüne.
Genau, der dunkelgrüne Bereich ist der Wohnbereich. Bulwiengesa, wie gesagt, berät im institutionell-professionellen Bereich, wo dann auch Logistik, Hotels, Handelsflächen etc. pp. Angeboten werden. Aber korrekt, genau der dunkelgrüne Bereich, und der ist sehr schön zu sehen, wie der sich über die Jahre seit 2012 entwickelt hat und vor allen Dingen im Vergleich zum Jahr 2021, förmlich im Jahr 2023 pulverisiert hat. Es ist davon auszugehen, dass dieses Jahr wieder mehr Dynamik in den Markt reinkommt, aber woran liegt es, dass wir diesen Einfriereffekt hatten oder auch immer noch haben? Zum einen sind die Preise ja genau bis 2021 massiv durch die historisch sehr, sehr niedrigen Finanzierungszinsen auch getrieben worden. Es wollte ja dann jeder in den Immobilienmarkt hinein. Es wurden auch Preise aufgerufen, die mit einer wirtschaftlichen Kalkulation zum Teil im kurzfristigen Bereich gar nichts mehr zu tun hatten, sondern nur noch auf die Hoffnung spekuliert haben, genau so geht es jetzt auch in den nächsten 10 Jahren weiter. Gut, dann kam die Ukraine-Krise mit der Inflationssteigerung, sodass die Kaufkraft allgemein nachgelassen hat. Und natürlich sind die Finanzierungszinsen sehr, sehr sprunghaft zunächst angestiegen. Sie sind jetzt wieder ein gutes Stück zurückgekommen auf ein normales Niveau. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, dass gerade die Preise im Premiumsegment oder im Neubausegment natürlich von den extrem niedrigen Zinsen getrieben worden sind. Und auf dem Niveau wollen und müssen die Verkäufer nicht nachdenken, im Moment zumindest nicht verkaufen zu müssen, also Entschuldigung, auf einem deutlich niedrigeren Niveau, was jetzt dem aktuellen Zinsniveau wieder Rechnung tragen würde. Das heißt, die Preise sind dort eingefroren, aber es möchte keiner kaufen. Parallel dazu haben wir die verrückte Situation, dass die Mieten permanent steigen, gerade in den Ballungszentren. Aber auch hier es aufgrund der Finanzierungszinsen sowohl für Eigennutzer eher immer noch attraktiv ist, dann doch zu sagen, ich muss entweder zu viel Eigenkapital bringen oder aber die Finanzierung ist immer noch teurer, als wenn ich zur Miete wohnen bleibe. Das ist mir zu heiß. Und für Investoren kommen wir einfach in diesem so beschriebenen Core-Segment, da kommen wir gleich noch genauer drauf, was das ist, einfach nicht in einem Bereich hinein, wo ein sinnvoller Break-Even ist, der sich das Objekt selbst tragen lässt, sondern dann ging es nur noch um das Thema Zukunft und Fantasie. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist das, dass wir sehr, sehr große Unsicherheiten immer noch haben, was den Sanierungsstau, Ertüchtigung hinsichtlich energetischer Aufwertung des Immobilienbestandes haben. Ja, und das alles führt zu einer verhältnismäßig großen Verunsicherung im Markt, weshalb wir stehende Umsätze faktisch haben.
Das heißt, sehen wir gerade eine Art Pattsituation? Die Käufer trauen sich noch nicht richtig ran, weil die Preise noch zu hoch sind, und die Verkäufer hoffen, dass sich etwas ändert und sie die Preise nicht senken müssen.
Ja, ich würde es anders formulieren. Die Immobilie als Investment als solches, dass man sagt, das ist ein No-Brainer, das kaufe ich mir jetzt, irgendwie zockelt das vor sich hin, bringt mir meine Erträge und da muss ich mir jetzt die nächsten 10 Jahre keine Gedanken drum machen. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen ein Auslaufmodell. Also das Investment Immobilie als solches ist als Asset komplett neu zu bewerten und das kommt auch bei den Privatinvestoren an. Und im anderen Punkt gebe ich dir völlig recht, der Druck auf Verkäuferseite ist schlicht und ergreifend noch nicht so groß, als dass verkauft werden müsste. Das kann in dem Moment sich nochmal etwas verschärfen und auch anders werden, wo die ersten Prolongationen der Darlehen, die vor 8, 9 Jahren mit einer 1 vorm Komma festgeschrieben worden sind, jetzt auf einmal prolongiert werden und da steht dann eine 3 vorm Komma. Eine Verschärfung, wo man vielleicht noch Ende letzten Jahres mitrechnen konnte, dass die Finanzierungszinsen durch eine Deregulierung Deregulierung ist der falsche Begriff, durch eine Normalisierung der inversen Zinsstrukturkurve kommen würde, also dass die langfristigen Finanzierungszinsen im 10-jährigen Bereich nochmal massiv ansteigen würden, das sehen wir im Moment nicht. Aber der Markt muss sich finden und wir werden sehen, wie sich das Ganze regelt, ja.
Du sagtest gerade, dass die Immobilie kein No-Brainer mehr ist. Auf der anderen Seite sehen wir, dass auch die Bautätigkeit massiv eingebrochen ist und damit der Wohnraum knapp bleibt. Das spricht doch für steigende Mieten und das ist doch wiederum gut für Anleger.
Naja, die Frage ist, was bleibt unterm Strich übrig, wenn ich baue? Ja, nicht nur Mieten wird immer teurer, sondern Vermieten wird auch extrem teuer. Und wenn ich in der heutigen Zeit neu baue, keiner baut in Europa, ich glaube sogar weltweit, so ähnlich teuer wie wir. Die Niederländer sind ähnlich hochpreisig unterwegs. Aber wenn ich unfallfrei, noch nicht mal luxuriös, sondern auf aktuell energetischem und modernen Standard neu baue, brauche ich im Schnitt 5.000 Euro den Quadratmeter. So, und wenn ich dann in eine Bruttomietrendite hineingehen möchte, die Richtung 4-5% geht, um das Objekt im Vergleich zu Zeiten, wo wir bei dem sprichwörtlichen No-Brainer waren, als Mindestrendite brauchte, dann wäre ich irgendwo bei 20 Euro auf den Quadrat. Und das ist momentan am Markt auch immer noch nicht zu realisieren und wird es wohl hoffentlich auch nicht sein, möchte ich fast sagen, weil wer will das bezahlen? Auf der anderen Seite sind die Preise im Bestand auf einem hohen Niveau, wo man nicht ohne weiteres sagen kann, dass dort im Bestand jetzt, weil der Mietmarkt reguliert ist, nicht beliebig Mietsteigerungen fahren kann.
Das heißt, obwohl der Wohnraum knapp ist, werden die Mieten nicht in den Himmel wachsen?
Das werden wir sehen. Sie werden ja gezahlt. Ja? Also wir haben ja im Moment einen massiven Mangel in den Ballungszentren. Wir kommen mit der Bautätigkeit nicht hinterher. Aber egal, ob es jetzt die großen professionellen Investoren sind oder auch Privatinvestoren, die müssen nicht den Taschenrechner anwerfen, um zu sagen, mit diesen Baukosten kommen wir einfach nicht parat, weil wir auch nicht beliebig die Mieten aufrufen und steigern können und dürfen.
Du sprachst die Bauzinsen an und dass da wieder eine 3 vor dem Komma steht. Vor nicht langer Zeit war da auch schon mal eine 4 vor dem Komma. Hat der Markt das Schlimmste überstanden?
Ja, was den Schock mit den Finanzierungszinsen angeht, wahrscheinlich schon. Also da glaube ich nicht, dass wir noch zu massiven Zinssteigerungen wieder kommen werden, wie ich vorhin gesagt hatte. Was an der Zinsfront passiert, wissen wir nicht. Das kann in die eine wie in die andere Richtung laufen. Also dass es sich am kurzen Ende abflacht und am langen Ende wieder etwas steigt, aber dort, um eine Zahl zu nennen, demnächst wieder eine 5 vom Komma steht, das sehe ich auf absehbare Zeit nicht. Was ein Thema ist, das ist wirklich das Thema mit der energetischen Sanierung, wo zwar jetzt der Sanierungszwang von Brüssel aufgehoben worden ist. Das ist auch Ende letzten Jahres gefeiert worden. Also dann muss eben auch nicht mehr die alleinstehende Seniorin bangen, dass sie nicht das Geld hat, um in ihrem Haus, überspitzt gesagt, wohnen bleiben zu dürfen. Das haben wir nicht mehr. Aber das Thema ist überhaupt nicht vom Tisch, weil nämlich die EU die Dekarbonisierung, also die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis 2040 schlicht an die Länder weitergegeben hat. Und wie die das umsetzen, ist dann Ländersache. Und wir werden sehen. Also wir finden ja jetzt schon auf Vermieterseite wachsend den Anteil des CO2-Kostenanteils, der halt je schlechter das Gebäude saniert ist, vom Vermieter zu zahlen ist. Also wird es eine marktrelevante Komponente sein, wie gut das Objekt, das ich vermiete, hinsichtlich der energetischen Ausstattung unterwegs ist. Und was der ganze Spaß kostet, da kann man sich jetzt auch mal folgende Grafik anschauen. Da ist natürlich jedes Objekt auf der einen Seite wieder hoch individuell zu betrachten. Auf der anderen Seite, wenn ich aber zum Beispiel ein Objekt aus den 70er Jahren habe, ein klassisches Zinshaus, wo nichts dran gemacht worden ist, was energetische Sanierung betrifft, dann kann das durchaus schon mal Richtung 3.000 Euro und mehr auf den Quadratmeter kommen, um es auf einen Standard zu heben, der den aktuellen Ansprüchen gerecht würde.
Ich hatte auch schon mal den Spruch gehört, dass es auf dem Immobilienmarkt jetzt nicht mehr nur um Lage, Lage, Lage geht, sondern dass es jetzt um Lage, Lage, Energie geht. Also, dass man neben der Lage noch ein paar andere Faktoren berücksichtigen sollte.
Absolut, ja. Also Lage, Lage, Lage stimmt nach wie vor. Das kann ich auch wirklich bestätigen. Insofern, dass wir nach wie vor die größte Preisstabilität und auch noch Umschläge haben, wenn es um gute Lagen geht. Aber genau das, was du sagst, es muss immer auch zumindest mit einem einigermaßen ansprechenden Energieeffizienzstandard Richtung C oder D Minimum unterwegs sein und dass da auch noch Luft nach oben ist. Weil sowohl der Eigennutzer als auch der Vermieter weiß, dass das Thema auf dem Plan steht und da haben wir keine Erfahrungswerte. Ja, das wird sich einpendeln und auch da haben wir bei den Verkaufspreisen in nur seltenen Fällen eine echte Einpreisung des Investitionsstaus der nächsten Jahre, sprich, dass der Verkäufer genau um den Anteil des Kaufpreises auch einen Abschlag zulässt, den dann der neue Besitzer wieder in die Hand nehmen muss, um das Objekt auf einen ansprechenden Standard zu bringen.
Du sagtest vorhin, dass im Core-Segment die Situation schwierig sei. Erklär doch einmal, was du damit meinst.
Also der Begriff Core-Segment, wir fußen jetzt mal hier auf Bulwiengesa auf. Da habe ich auch eine Grafik mitgebracht. Die nimmt jetzt am Beispiel Berlin vom Jahr 2018 die einzelnen Stadtteile unter die Lupe, wo diese jetzt zu positionieren wären. Aber jetzt unabhängig von den Stadtteilen, wo wir jetzt hier Charlottenburg im Core-Segment und Berlin-Spandau hinten raus im Opportunity-Development-Segment sich anschaut, bedeutet das Folgendes. Das Core-Segment ist das Segment, was am meisten bei Privatanlegern nachgefragt und auch Sinn gemacht hat. Sprich, das sind Objekte, die eine sehr gute Mieterstruktur haben, die durchgängig mit einer Vermietbarkeit planbar sind, die kaum oder gar keinen Investitionsstau haben und auch die einen sehr guten Werterhalt oder sogar, wo man Wertsteigerungen prognostizieren kann, um das Objekt dann nach einer Spekulationsfrist von 10 Jahren plus X auch möglichst mit Gewinn wieder verkaufen zu können und natürlich auch ein entsprechendes Mietsteigerungspotenzial zu finden. Den Preis in Anführungszeichen, den man auf der Renditeseite dafür zahlte und auch zahlt, war, dass man selten über die 4-5% Bruttomietrendite kurzfristiger Natur, also beim Einkauf, hinauskam. War damit gepaart, dass auch die Haltedauer 10 oder Jahre oder länger angepeilt ist, bedeutet aber im Umkehrschluss eben auch, dass es nicht darum geht, sehr schnell sehr viel Geld damit zu verdienen. So, und je mehr ich aus dem Core-Segment über Core Plus, Value Add bis hin zu Opportunity Development komme, bin ich tatsächlich aus der A-Lage auf jeden Fall raus, gehe in B- und C-Lagen, kaufe nicht mehr für Faktor 20 oder mehr, sondern tatsächlich für Faktoren Richtung, also Bruttojahresmiete mal Kaufpreis oder durch den Kaufpreis geteilt, ist dann Faktor 10, Faktor 15 etc. wo ich dann mit 7,5 oder 10% Bruttomietrendite unterwegs bin, aber bewusst auch Leerstände in Kauf nehme, Investitionsstau in Kauf nehme und mich eigentlich im Bestandsentwicklungsbereich befinde. So, und das ist echtes professionelles Geschäft. Und dort gibt es im Moment auch echte Opportunitäten, wo professionelle Investoren auch einkaufen. Was meine ich jetzt mit professionellen Investoren? Das sind tatsächlich Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Immobilien aufzukaufen, die sehr liquide sind, die nicht von im großen Umfang von der Bankfinanzierung abhängig sind, aber auch mit einem sehr hohen Risiko unterwegs sind. Und solche Objekte außerhalb des Core-Segments haben auch eine verhältnismäßig kurze Haltedauer. Oder aber man geht in diesen, ist in diesen sprichwörtlichen Fix- und Flip-Bereich. Das heißt, man kauft ein komplettes Objekt, macht es einigermaßen hübsch, das heißt keine Kernsanierung, um es dann als Teileigentümer wieder zu veräußern. Das ist auch so das Handwerk gewesen, wo bis vor 2 Jahren ganz viele glaubten, dass das jetzt der Weg zum schnellen Geld wäre, wo aber leider auch viele dann ihr blaues Wunder erlebt haben, weil genau das sind Objekte, die bekomme ich, wenn ich sie damals jetzt vor 3, 4 Jahren verhältnismäßig teuer eingekauft habe, gerade jetzt überhaupt nicht mehr zu dem Einstandspreis los. Aber genau dieses Core-Segment ist unserer Meinung nach nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Instrument und auch mächtiges Instrument für den Vermögensaufbau, so es denn funktioniert, weil ich dort über den Leverage-Effekt tatsächlich auch richtig schöne Renditeeffekte habe. Aber es muss, wie gesagt, im Einkauf stimmen, es muss von den Finanzierungskosten her stimmen und ich muss den Rücken frei haben, was den Investitionsstau angeht. Weil wenn ich einmal bei der Bank gewesen bin und ich habe eine Finanzierung stehen und ich laufe dann meinethalb in 3, 4 Jahren dann nochmal auf und sage, ich brauche jetzt aber nochmal für den Quadratmeter 1.000 Euro, um die ganze Hütte fit zu machen, dann wird das gerade in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach sein. KfW-Förderung hin oder her.
Und dieses Core-Segment, du sagst, das muss sich entsprechend rechnen, was die Finanzierungsbedingungen und die Rendite angeht. Und da finde ich gerade nichts, was passend ist.
Naja, wenn man sich jetzt mal hier aus der 5%-Studie von Bulwiengesa, die können wir auch gerne verlinken, das ist Open Source, frei zugänglich, das ist ganz interessant, sich das mal durchzulesen. Um eins ganz klar zu sagen, damit jetzt nicht die Immobilienjünger wieder anfangen zu schreien, selbstverständlich muss ich mir jedes Objekt individuell anschauen, ja, mehr denn je. Und ich muss mir auch jedes Objekt mehr denn je durchplanen, damit ich nicht während der Zeit, wo ich hineingehe, mein blaues Wunder erlebe, wie beschrieben. Und da bringt mir die kurzfristige, möglichst hohe Mietrendite herzlich wenig. Deshalb unser Ansatz, im Core-Segment weiterhin die Augen offen zu halten. Aber wenn man sich jetzt mal deutschlandweit genau dieses Segment anschaut, da gehören neben den großen 7, die immer wieder erwähnt werden, eben auch zum Beispiel Universitätsstädte hinzu, und aber auch Oberzentren, dann finden wir hier auf der Deutschlandkarte eigentlich nicht einen Bereich, wo wir deutlich über 4% schon sind. Jetzt ist diese 4% oder diese Prozentzahlen, die dort auf der Deutschlandkarte stehen, sind, und das finde ich auch sehr gut bei der Studie, eben nicht nur die kurzfristige Bruttomietrendite, sondern der sogenannte IRR oder der interne Zinsfuß, der bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren eines Objektes für das eingebrachte Eigenkapital zu erwirtschaften sind. Wobei, und das ist wichtig, die Finanzierungseffekte bei dieser Betrachtungsweise von Bulwiengesa nicht berücksichtigt werden. Das heißt, es kann besser sein, wenn ich wirklich mit einem entsprechenden Kredithebel drangehe, bedeutet aber auch mittlerweile, dass ich als Privatinvestor, auch wenn ich eine gute Bonität habe, nicht mehr über 110% Finanzierung sprechen kann, sondern ich sollte wenigstens mal 20% des Kaufpreises einlegen können als Eigenkapital, um an eine 80% Finanzierungskondition zu kommen, plus nochmal rund 10% der Erwerbsnebenkosten. Also ich muss 30% Eigenkapital bringen, um überhaupt an eine ordentliche Finanzierungskondition zu kommen. So, und dann ist die Frage, wie hoch tatsächlich der nachhaltige Bruttomietzins ist, der mir dann das ganze Vorhaben hoffentlich schlüssig finanziert und nach Möglichkeit nicht mit zu vielen Anteilen das Prinzip Hoffnung.
Und dazu kommen noch die ganzen regulatorischen Risiken, die ich eingehe.
Exakt. Also das politische Risiko, wenn man es mal so formuliert, im Immobilienbereich ist, glaube ich, in Deutschland noch nie so hoch gewesen wie jetzt, weil leider nicht die Leute in Berlin die Entscheidungen treffen, die die größte Fachkompetenz haben, sondern die, die die meisten Wählerstimmen hinter sich versammeln. Das ist ja kein Geheimnis. So. Und wir werden sehen, wie sich das darstellt, aber es ist das Thema Mietregulierung auf dem Plan. Über energetische Sanierung haben wir gesprochen bereits. Und auch wie, wo, wann gebaut werden darf, wenn man sich das mal anschaut in der Grafik, wie sich die Baukosten in Deutschland jetzt im Neubau zum Beispiel aufteilen, dann haben wir sage und schreibe irgendwas zwischen 32% und 35%, die rein regulatorisch bedingt haben. Da wird also überhaupt nichts gebaut oder geschaffen oder ein Grundstück von bezahlt, sondern da sind wir Spitzenreiter im Moment. Und das ist ein Thema, was den Markt zusätzlich lähmt und die Geschichte auch sehr, sehr teuer macht. Weil, sind wir mal ehrlich, jetzt könnte man natürlich herleiten und sagen, naja, also im Vergleich zu den 70er Jahren sind Immobilien ja gemessen an den Durchschnittseinkommen in Deutschland viel erschwinglicher, als es damals der Fall war. Das bringt uns nur in der Sache nicht weiter. Die Frage, die ich mir immer nur mittlerweile stelle, ist, ich möchte, mit Verlaub gesagt, ja in einer Immobilie, in Anführungszeichen gesetzt, nur wohnen. Ja, ich will damit ja nicht auf den Mars fliegen oder sonst irgendwas machen. Also da muss ein Dach drauf sein, die muss trocken sein, da muss Licht reinkommen, da muss eine ordentliche Heizung drin sein, meinetwegen auch CO2-neutral, alles geschenkt. Aber wie kann es sein, dass wir im Schnitt 1.000 Euro mehr für den Quadratmeter in Deutschland in die Hand nehmen müssen als das europäische Ausland. So, und das ist ein Thema, wo ich glaube, an das muss ganz schnell herangegangen werden, wie man günstiger Wohnraum schafft, egal ob im Investmentbereich oder für den Eigennutz, um hier ganz schnell den Bestand auch zu bewegen, weil in der Sanierung sieht es ja nicht anders aus, ja? Um die CO2-Ziele, die von der EU nun mal festgesetzt worden sind, ja, die kriegen wir so ohne weiteres auch nicht mehr vom Tisch, umzusetzen müssten 2% des Gesamtbestandes saniert werden. Wir waren im Jahr 2023 bei einer Sanierungsquote von unter 0,8%.
Genau, da müssten die entsprechenden Anreize her, beziehungsweise da muss geschaut werden, wie ich das günstig hinkriege.
Exakt. Und das ist also auf jeden Fall bei jeder Immobilieninvestition mittlerweile ein Obligatorium im Vergleich zur Vergangenheit, dass ich für das Objekt einen Plan haben muss. Steht da ein Investitionsstau an? Wie will ich den beheben? Kann ich den beheben? Und es wird noch mal spannender, rede ich auch aus Erfahrung, wenn man sich in einer Eigentümergemeinschaft befindet. Je größer die ist, desto größer ist der Wahnsinn, den man sich aussetzt, wenn man solche Dinge miteinander dann besprechen möchte. Ja, weil da hat jeder etwas zu sagen, egal ob er Ahnung hat nicht oder nicht. Ja, und das sind Dinge, die müssen einfach bedacht werden. Das ist schade. Und ich möchte hier überhaupt nicht nach wie vor immer noch nicht den Stab über der Immobilie brechen. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein in der Gesamtvermögensstruktur, so er denn Sinn macht und ich es mir leisten kann. Aber im Moment ist er aufgrund der erwähnten Unwägbarkeiten einfach mit Risiken bedacht. Deren muss ich mir bewusst sein.
Jetzt hat sich der Markt ja noch auf eine andere Weise geändert. Mit den steigenden Zinsen sind die Anleihen wieder da. Werden die institutionellen Anleger jetzt umschichten? Für viele waren ja in der Niedrigzinsphase Immobilien eine Alternative. Also werden die institutionellen Anleger jetzt reagieren und das Geld aus dem Immobilienmarkt wieder abziehen?
Das ist so. Ja, also ich sag mal im Nicht-Wohnsegment. Das Wohnsegment wird momentan im institutionellen Bereich überhaupt nicht mehr angefasst. Genau aus den Gründen, die wir gerade diskutiert haben, mit diesen Unwägbarkeiten wollen sich institutionelle Investoren am liebsten überhaupt nicht auseinandersetzen. Ja. Aber genau das ist richtig. Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherer dürfen auch wieder qua Regulierung zum Beispiel gar nicht im Aktienbereich über eine Maximalquote hinaus investiert sein, sind dann aus Verlegenheit in den Immobilienmarkt hineingegangen. und finden jetzt im quasi risikolosen Bereich halt auch wieder ihre laufenden Erträge von 3-4% und mehr. Und wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Im Moment sehen wir noch nicht die sprichwörtliche Flutung des Marktes, aber nachgekauft wird von diesen Investoren nicht mehr. Und es wird auch dazu kommen, dass wir früher oder später den Markt doch angefüllt sehen von sogenannten notleidenden Assets, wenn einfach gesagt wird, die möchten halt solche Investoren auch aus den Büchern raushaben und werfen sie dann für Preise auf den Markt, die für andere Investoren vielleicht interessant sein können. Für den Privatinvestorenbereich wird das wahrscheinlich eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Ich bin ja auch mal gespannt, wie es bei den offenen Immofonds weitergeht. Die sehen ja auch Mittelabflüsse und vielleicht müssen die dann doch mal was auf den Markt werfen, um diese Abflüsse bedienen zu können. Das ist ja auch noch ein Risikofaktor.
Ja, das werden wir sehen. Das geht ja zum Teil schon los. Also die Mittelabflüsse sind ja das eine. Das andere ist, wenn der Schwur kommt und es müssen dann wirklich die Objekte mal objektiv eingewertet werden. Da sind die Berichtshefte ja sehr, sehr geduldig, was die Werte angehen, die da in den Kundenprospekten noch postuliert werden. Das wird noch spannend in dem Bereich. Wobei ich sagen muss, dass das Thema offene Immobilienfonds ein deutsches Unikum ist, wo man ganz großes Fragezeichen hinterstellen darf, warum es das überhaupt geben darf.
Hat man ja in der Finanzkrise gesehen, was da passieren kann. Dann wurden die nochmal anders gestaltet. Mal schauen, wie die offenen Immofonds diese Krise überstehen und ob es da wieder Verwerfungen gibt.
Es ist anzunehmen, dass da einiges passieren wird, ja.
Du hattest gerade gesagt, die Immobilie ist wichtig für den Vermögensaufbau, aber du hattest genauso gesagt, dass es gerade damit etwas schwierig ist. Welche Alternativen zur Immobilie hätte ich denn als Privatanleger?
Es ist ja die Frage, mit welcher Reihenfolge ich meinen Vermögensaufbau als Privatanleger herangehen möchte. Ich glaube nicht, dass es der richtige Schritt ist, so schnell wie möglich das Eigenkapital, was ich auf der Seite habe, in Immobilien zu tun, um dann über den Hebel so schnell wie möglich das Vermögen aufzubauen, aus den jetzt mehrfach besprochenen Gründen. Wenn ich ein Beispiel hernehme und ich würde jetzt tatsächlich ein 5% Objekt finden, was ich mit 80% finanziert bekomme und einen exemplarischen Zins zum Beispiel von 3,8% für 10 Jahre festgeschrieben, das finanziert bekomme, dann habe ich diesen sprichwörtlichen Break-Even zwar auf der einen Seite, dass ich das Objekt mit einer großen Wahrscheinlichkeit nach allen Kosten und Steuern mit Zins und Tilgung trägt, wenn ich eine 2%ige Tilgung anfahre. Wenn ich dann eine Analyse ziehen würde nach einer 10-jährigen Haltedauer, ist es aber tatsächlich so, dass die 30% an Eigenkapital, die ich einbringen musste, also die 20 vom Kaufpreis und die 10% Erwerbsnebenkosten, dass ich dann quasi pari wäre zu der Alternative, nach der du fragst, von zum Beispiel einem Anleihenportfolio mit einer Verzinsung irgendwo zwischen 3,5 und 4%. So. Und dafür gehe ich ein Finanzierungsrisiko ein, wo auf mein komplettes Privatvermögen die Bank eben auch Zugriff hat, falls irgendwas schiefläuft. Langfristig gesehen, wenn wir jetzt schon in diesem 10-Jahres-Horizont-Bereich sind, wo es meiner Meinung nach ja nur Sinn macht, mal wenigstens ein Objekt so lange zu halten, wenn ich eine Wertsteigerung dann auch realisieren möchte, kann ich die steuerfrei realisieren, dann ist ein breit gestreutes Aktienportfolio auf der langen Frist immer noch das Mittel der Wahl. Also die Immobilie ist alles andere als alternativlos. Ich würde sie sogar mittlerweile, weil wir ja auch wirklich für Privatanleger sehr, sehr komfortable und sehr effiziente Möglichkeiten haben, in den Kapitalmarkt zu investieren, ohne unsystematische Risiken einzugehen, die Immobilie als partielle Beimischung zu nehmen, aber sicherlich nicht als den allergrößten Anteil des Vermögensaufbaus. Und auch dann will es, wie beschrieben, wohl überlegt sein.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wann kommt denn der Zeitpunkt zum Kaufen wieder? Welche Ampeln müssen da auf grün springen?
Also zum einen muss ich eine Planungssicherheit haben hinsichtlich Vermietbarkeit und Investitionsstau. Dann geht es darum, dass wir eine Normalisierung der Preise brauchen, sei es jetzt im Bestand oder eben auch das besprochene günstigere Bauen. Oder gepaart damit oder alleine, es müsste halt dazu kommen, dass ansprechende Abschreibungsmöglichkeiten für Immobilieninvestitionen als solches oder vielleicht sogar vorübergehend für den Eigennutz auf den Plan gerufen werden, damit die Sache als solches überhaupt von der Liquidität her besser stemmbar ist. Es ist ein Schritt in Richtung der Abschreibung, was die degressive Abschreibung angeht, getan worden. Ja, also Neubauten können wahlweise degressiv vorübergehend abgeschrieben werden. Das wären dann 6% statt 2% im ersten Jahr und so weiter, aber eben degressiv, nicht auf den ursprünglichen Kaufpreis, sondern immer wieder geschmälert um das, was ich schon mal abgeschrieben habe. Das ist eine partielle Verbesserung. Auf der anderen Seite hat unsere Bundesbauministerin das damit begründet, dass das ja auch notwendig sei, weil die ganze Technik, die in den Häusern mittlerweile stecken würde, auch entsprechend schnell wieder eine Verfallszeit hätte, weshalb auch bald wieder nachinvestiert werden müsste, was die Geschichte ja wieder verpuffen lassen würde. Aber steuerliche Anreize, Stichwort das große Erfolgsmodell Denkmal AFA, wo nun wirklich alle Beteiligten von profitiert haben. Sowas in der Art würde Sinn machen. Und um da direkt den Kritikern wieder auch ungefragt drauf zu antworten, das hätte nichts mit Steuermindereinnahmen zu tun, unterm Strich. Denn im Moment haben wir überhaupt keine Steuereinnahmen durch Objekte, die nicht gebaut werden. Keine Lohnsteuer, keine Umsatzsteuer, keine Grunderwerbsteuer. Und deshalb wäre es da sehr angezeigt, zumindest in dem Bereich wirklich nennenswert etwas zu bewegen, dass wir wieder Bewegung in den Markt bekommen.
Und ein Tipp an alle ist jetzt, den Markt zu beobachten, bis da wieder Ruhe reinkommt.
Abwarten auf jeden Fall, sparen, sich Eigenkapital aufbauen. Ob ich es dann tatsächlich in eine Immobilieninvestition stecke oder in den längerfristigen Bereich umschichte, die Entscheidung muss ich ja zum Glück noch nicht treffen. Ich muss einfach wissen, bin ich einmal in einer Immobilieninvestition gefangen, dann habe ich da auch ein paar Jahre mit zu tun. Eins muss ich noch dazu sagen, selbstverständlich hat einen Vorteil die Immobilie im Vergleich zu den anderen Sparformen, weil sie nämlich diszipliniert. Ja, bin ich einmal in dem Finanzierungsvertrag drin, muss ich Zins und Tilgung bringen, dann kann ich auch nicht die Miete anderweitig ausgeben, sondern muss sie in die Investition stecken. Das ist sicherlich ein Vorteil der Immobilien, aber vielleicht kriege ich auch bei den anderen weniger bindenden, weniger Klumpenrisiko bildenden und auch weniger risikoreichen, breit gestreuten Investitionen, Aktien, Anleihen, Portfolien diszipliniert genug, um hier erfolgreich zu sein.
Immobilien sorgen für positives Zwangssparen, das meinst du, oder?
Ja, faktisch ist es so und man kann auch bestimmt nicht den Aspekt vernachlässigen. Eine Immobilie ist ein haptisches Investment. Ja, ich kann es sehen, es gibt mir irgendwo vielleicht auch Vertrauen und wenn alles gut läuft, kann ich damit auch gut schlafen. Wenn es weniger gut läuft, kann ich aber auch sehr viel schlaflose Nächte haben. Das muss ich wissen.
Martin, vielen Dank.
Sehr gern.